Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Bettina Köster. Guten Abend. Und das sind unsere Themen. Humor in Krisenzeiten, über die gesellschaftliche Funktion von Satire und Comedy. Die Zukunft der Paulskirche. Historiker plädieren für Ankerorte der Demokratie. Französische Nationalheldin im Forscherfokus. Neue Perspektiven auf Jeanne d'Arc. Kant ein Rassist? Eine interdisziplinäre Diskussionsreihe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Werden Asylsuchende in Deutschland ungleich behandelt? Dieser Frage ging der Politikwissenschaftler Professor Gerald Schneider von der Universität Konstanz in zwei Studien, einmal aus dem Jahre 2017 und aus dem vergangenen Jahr nach. Er untersuchte dafür öffentlich zugängliche Zahlen über Asylanträge. Sein Ergebnis? Ja, es gibt regionale Unterschiede. Ich fragte Herrn Schneider, woran er die Ungleichbehandlung von Asylsuchenden festmacht.
Also diese Diskriminierung sieht so aus, dass eben hier die Asylsuchenden gemäß dem Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden. Es handelt sich aber natürlich um eine nationale Politik mit praktisch keinem Entscheidungsspielraum der Bundesländer. Wir gehen aber davon aus, dass eben hier die Entscheidungsträger, Verwaltungsgerichte, diese BAMF-Entscheidungszentren und so weiter, dass die auch von den Befindlichkeiten in ihrem Umfeld teilweise geleitet sind.
Wie kommen Sie da drauf?
Weil wir hier einfach Korrelationen feststellen konnten, dass beispielsweise hier die wirtschaftliche Situation in einem Bundesland oder aber dann die Farbe der Landesregierungen Einfluss darauf haben, wie groß die Schutzquoten sind, beziehungsweise wie groß Durchschnitt gesehen die Chance ist, dass ein Asylsuchender mit einem Rekurs gegen die erstinstanzliche Entscheidung des BAMFs Erfolg hat. Das Problem ist aber natürlich immer nur, wir haben diese hochaggregierten Zahlen und können nicht auf das Entscheidungsverhalten im einzelnen Fall schließen. Das Problem ist also hier für die Forschung, dass wir keine Daten zu individuellen Entscheidungen haben. Beziehungsweise in meinem Fall muss ich jetzt sagen, hatten, weil ich habe jetzt hier eine Zusammenarbeit starten können mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, mit zwei Forscherinnen, Lidwina Gundacker und Julia Kosia-Krova. Und die haben Zugang zur Flüchtlingsbefragung. Dort ist es also möglich, dass wir darauf schließen können, mit welchem Asylgrund jemand hier vor die Behörden tritt und wie dann entsprechend entschieden wurde. Und die Befunde, die wir jetzt haben für diese Individualdaten, also für die Flüchtlingsbefragungen, entsprechen weitgehend dem, was wir für die Aggregatdaten haben. Also wir finden hier jetzt auch in der dritten Studie, an der wir gerade dran sind, finden wir Unterstützung für die ursprüngliche These, dass es hier eben sowohl negative wie positive Diskriminierung gibt, was jetzt konkret bedeutet, dass die Chancen eines Asylbewerbers, Schutz zu erhalten, sehr ungleich verteilt ist in Deutschland.
Können Sie uns sagen, wo es einfacher ist und wo es schwieriger ist?
Also am einfachsten in dem Sinne, und zwar für eigentlich sämtliche Entscheidungsstufen, ist es in Bremen, oft in sagen wir kleineren Bundesländern, auch im Saarland, zumindest auf der ersten Entscheidungsstufe. Und dann gibt es natürlich dann Bundesländer wie in Sachsen, die hier teilweise restriktiver vorgehen. Und eben die These wäre, dass die Entscheidungsträger sich auch von nicht juristischen, nicht rechtlichen Gesichtspunkten teilweise leiten lassen.
Wie haben denn die Betroffenen darauf reagiert? Denn das sind ja heftige Vorwürfe, die Sie da in den Raum stellen.
Ja, also die Betroffenen, damit meine ich jetzt in erster Linie das BAMF, die haben ziemlich säuerlich auf diese Studien reagiert. Die erste Studie haben wir im März 2017 veröffentlicht, und da gab es dann negative Reaktionen aus dem BAMF, Hinweis, der aber nicht belegt war, dass unsere Studien auf falschen Annahmen beruhen würden. Was wir verwendet haben, waren aber die offiziellen BAMF-Zahlen. Das ging dann weiter, insofern als Anfragen im Bundestag gestartet wurden und dann auch uns im Herbst 2017 die Bundesregierung beschieden hat, dass unsere Ergebnisse bzw. unsere Interpretationen in die falsche Richtung gehen würden. All diese Vorwürfe waren aber nicht weiter dann aufrecht zu erhalten, als die Vorfälle im Entscheidungszentrum in Bremen publik wurden, wo es ja um Entscheidungen zugunsten von jesidischen Asylbewerbern gab, also in dem Sinne positive Diskriminierung. Das hat zu rechtlichen Turbulenzen geführt, die sind noch nicht abgeschlossen, aber der Skandal, der damals beschworen wurde, hat nicht das Ausmaß, in dem er ursprünglich dargestellt wurde. Und im Zuge dieses Skandals gab es natürlich dann auch Untersuchungen des Bundesinnenministeriums und einen Bericht des Bundesrechnungshofs. Und in diesem Bericht des Bundesrechnungshofs wurde eindeutig gesagt, dass das BAMF bereits 2016, also ein Jahr vor unserer Studie, wusste, dass es diese großen Unterschiede gab. Dann gab es im letzten Jahr als Reaktion auf unsere Studien noch einen Artikel in einer juristischen Fachzeitschrift von der Vizepräsidentin der Organisation. Und die Vizepräsidentin hat unsere Befunde abgelehnt, und zwar aufgrund eines wiederum internen Berichtes, den wir im Detail nicht kennen. Das Problem dieses Berichts ist aber, dass er sich auf einen Zeitraum bezieht, den wir gar nicht untersuchen konnten, nämlich auf Daten aus dem Jahr 2019. Und das zweite Problem, die zweite Schwierigkeit dieser Reaktion des BAMFs auf unsere Ergebnisse liegt darin, dass wir schlicht die Berechnungen nicht nachvollziehen können. Und das widerspricht natürlich dem Gebote der fairen Auseinandersetzung mit Wissenschaftlern. Es gibt bei uns natürlich das Gebot der größtmöglichen Transparenz der Forschung. Also wir müssen die Daten offenlegen, wir müssen die statistischen Algorithmen offenlegen, mit denen wir unsere Ergebnisse berechneten. Und wenn jetzt hier ein anderer Wissenschaftler, aber auch ein Bundesamt, eine Bundesbehörde unseren Ergebnissen widerspricht, dann erwarten wir natürlich auch, dass hier dieser Widerspruch mit der gleichen Transparenz erfolgt, wie wir unsere Ergebnisse dargelegt haben. Das ist aber nicht der Fall.
Sagt Professor Dr. Gerald Schneider von der Universität Konstanz. Er berichtete über seine Forschungsergebnisse zur Ungleichbehandlung von Asylsuchenden in Deutschland und die Reaktionen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. In Frankreich wurde sie zur Nationalheldin und ging als Jungfrau von Orléans in die Geschichte ein. Ich spreche von der zur Legende gewordenen Jeanne d'Arc, die vor rund 600 Jahren entscheidend dazu beigetragen hat, die englischen Truppen aus dem Land zu vertreiben. Seitdem ist sie zum Mythos geworden, zur Protagonistin von unzähligen Filmen, Romanen und Bühnenstücken. Natürlich steht sie auch im Fokus unterschiedlicher Wissenschaftler. Der Historiker Gerd Krummeich beschäftigt sich beispielsweise seit Anfang seiner Forscherlaufbahn mit ihr. Jetzt ist ein neues Buch von ihm erschienen. Jeanne d'Arc, Seherin, Kriegerin, Heilige heißt der Titel. Alfred Schmitz hat mit ihm gesprochen.
Es gibt keinen Menschen im Mittelalter, über den es mehr Quellen gibt, dessen Existenz genauestens beleuchtet ist aus allen Winkeln wie Jeanne d'Arc. Und ich finde sie immer wieder faszinierend.
Schon 1989 machte der mittlerweile 75-jährige Gerd Krummeich Jeanne d'Arc zum Thema seiner Habilitationsschrift. Seitdem ist diese legendäre Figur einer seiner Forschungsschwerpunkte. Obwohl Jeanne kaum schreiben und lesen konnte, waren ihre wichtigsten Waffen im Kampf gegen die englische Besatzung ihre rhetorische Begabung, ihre Kommunikationsfähigkeit, ihr Charisma.
Ein zeitgenössischer Beobachter sagt, bevor sie da war, konnten 200 Engländer ohne weiteres 500 Franzosen in die Flucht schlagen, wenn sie nur auftraten. Und als sie dann kam, mit ihrer Begeisterungsfähigkeit, hatten plötzlich 200 Franzosen genug Kraft, um 500 Engländer zu verjagen. Diese Begeisterungsfähigkeit, die sie hatte, die sich auf die Soldaten, auf die Ritter, sogar auf die Söldnerheere und auf die Stadtbürger von Orléans und den anderen Städten, die sie dann einnahm, übertrug.
Geboren wird Jeanne d'Arc um 1412 im lothringischen Dorf Domremy. Mit 13 beginnt sie Stimmen zu hören, göttliche Eingebungen und Visionen, wie sie sagt. Diese Stimmen geben ihr schließlich einen konkreten Auftrag, den sie 1428 zu ihrer Mission macht.
Der Auftrag lautete, zum König nach Chinon zu gehen, wo sich Karl der VII. Aufhielt, und ihm dazu bewegen, ihr Soldaten zu geben, damit sie mit diesen Orléans von der englischen Belagerung befreien konnte und dann anschließend den König zu seiner Weihe nach Reims zu bringen.
Um ihren göttlichen Auftrag erfüllen zu können, muss die junge Frau, die sich Jeanne la Pucelle, Jeanne die Jungfrau nennt, zum König vorgelassen werden und ihn von ihrer Mission überzeugen. Aus heutiger Sicht ein unglaublicher, wohl kaum realisierbarer Plan.
Für die mittelalterlichen Menschen war das so unmöglich nicht. Das war nicht von vornherein alles absurd. Warum nicht ein junges Mädchen schicken, was diesen so schreckliche Situation bereinigt? Die Engländer waren auf dem Weg, ganz Frankreich einzunehmen. Und in dieser Situation zu sagen, Gott schickt vielleicht Hilfe, aber die nehmen wir nicht an, das hat sich keiner getraut.
Karl der VII. Ist gottesfürchtig und er ist in höchster Not. Also lässt er sich überzeugen und schickt Jeanne d'Arc mit einer Streitmacht aus Rittern und Söldnern nach Orléans, um die Stadt zu befreien. Auf einem Pferd, mit Lanze und Schwert bewaffnet und mit einer Ritterrüstung ausgestattet, führt Jeanne d'Arc die Truppen des französischen Thronanwärters gegen die Engländer und die mit ihnen verbündeten Burgunder von Sieg zu Sieg.
Sie ist auch deshalb oft in der Forschungsliteratur und in der populären Literatur oft mit Napoleon verglichen worden, weil sie einen sehr, sehr, sehr klaren strategischen und taktischen Blick hatte und extrem gut mit Soldatengruppen umgehen und diese führen konnte. Die Frau hatte ein, wie man sagt, militärisches Genie.
Dennoch gerät Jeanne d'Arc Ende Mai 1430 bei der Schlacht um Compiègne in burgundische Gefangenschaft und wird an die Engländer ausgeliefert. Für sie bietet sich nun die Möglichkeit, Rache an der jungen Frau zu nehmen. Sie aber einfach nur hinzurichten, würde sie zur Märtyrerin machen. Sie aber zu entglorifizieren, sie als verrückte Lügnerin, Hexe und Gotteslästerin zu diskreditieren, halten die Engländer für den besseren Schachzug.
Man wollte einfach beweisen, dass der Sieg von Orléans, die Weihe des Königs in Reims und so weiter, die ganzen anderen Schlachtenerfolge der Jungfrau eben nicht Gott zu verdanken waren, sondern dem Teufel.
Am 30. Mai 1431 wird Jeanne d'Arc auf dem Marktplatz von Rouen als Ketzerin öffentlich verbrannt. Doch die Niederlage Englands ist nicht mehr aufzuhalten. 1450 ist der Krieg um die französische Krone gewonnen, die englischen Truppen fast komplett aus Frankreich vertrieben. Nun hat es Karl der VII., der Jeanne d'Arc während ihrer englischen Gefangenschaft schmählich im Stich gelassen hatte, sehr eilig damit, den Ruf seiner Kriegsheldin wiederherzustellen. In einem Revisionsprozess lässt er sie posthum rehabilitieren. Er möchte sich nicht nachsagen lassen müssen, seinen Sieg einer verurteilten Hexe zu verdanken. Stefanie Wodjanka, Professorin für französische und italienische Literaturwissenschaft an der Universität Rostock, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen der Johanna von Orléans. Um herauszufinden, wie unterschiedlich Jeanne d'Arc in den verschiedenen Epochen und literarischen Stilrichtungen dargestellt wird, analysiert sie Werke aus Vergangenheit und Gegenwart.
Eine der ersten Spuren ist Christine de Pizan mit ihrem Gedicht über Jeanne d'Arc. Das ist ein erzählendes Gedicht aus dem Jahr 1429. Also zu dieser Zeit hat Jeanne d'Arc noch gelebt. Und Christine de Pizan hat hier ein Lobgedicht geschrieben, weil sie es geschafft hatte, Orléans zu befreien. Sie wird verglichen mit Moses, der sein Volk aus Ägypten führte. Christine de Pizan kommt sogar zu dem Schluss, dass die gesegnete Jungfrau etwas vollbracht habe, was 5000 Männer nicht tun können.
Die sehr selbstbewusste Christine de Pizan war eine bedeutende Philosophin und Schriftstellerin des Mittelalters. Sie war nicht nur eine der ersten Frauen, die allein von ihrer Autorentätigkeit leben konnte, sondern auch eine der ersten Verfechterinnen einer feministischen Idee. In ihren Werken waren Frauen die Protagonisten. Eine Kriegsheldin wie Jeanne d'Arc passte daher sehr gut in ihr literarisches Denkkonzept. Das Narrativ der heldenhaften Frau, die es im patriarchal strukturierten Mittelalter fertigbrachte, Frankreich zu befreien und den Männern überlegen zu sein, macht sie auch heute wieder sehr aktuell, wie Stefanie Wodjanka herausgefunden hat.
Durch das Tragen von Männerkleidung, durch das Tragen einer Rüstung, durch die Frage, ob sie vielleicht auch gar keine Frau war, auch das wird ja in dem Ringen um ihre Erinnerung diskutiert, dass ihre Geschichte erzählt wird als die einer jungen Frau, die sich gegen Genderzuschreibungen wehrt. Und so wundert es auch nicht, dass sie jüngst durchaus auch öfter wieder ins Spiel gebracht wird als Erinnerungsfigur, die für Transgender- und Queer-Identitäten eine wichtige Identifikation Rolle spielt.
Von der Heldin des Mittelalters und der Identifikationsfigur der Gegenwart unterscheidet sich die Jeanne d'Arc, wie sie der Aufklärer Voltaire darstellt, komplett. In seinem Werk La Pucelle d'Orléans, die Jungfrau von Orléans, macht der französische Philosoph und Schriftsteller die Kriegsheldin geradezu lächerlich. Bei ihm ist Jeanne die uneheliche Tochter eines Pfarrers und einer Stallmagd und nicht, wie historisch belegt, die Tochter einer angesehenen Bauernfamilie. Voltaire rückt nicht ihre Heldentaten in den Vordergrund, sondern eine imaginäre, leidenschaftliche Beziehung zu einem französischen Ritter, womit er auch ihre Jungfräulichkeit in Frage stellt. Im aufgeklärten französischen Bürgertum wird Voltaires Satire zum Renner. Klerus und Königshaus sind weniger amüsiert und halten das Werk für Blasphemie.
Später im 19. Jahrhundert hat man gefragt, auch nach der Französischen Revolution, ist sie eine Handlangerin des Royalismus gewesen oder ist sie ein Opfer von Thron und Altar? Sie wurde einerseits von rechtspopulistischen Strömungen, auch in der Literatur, vereinnahmt. Auf der anderen Seite hat sie aber durch ihren guten Draht zum Übernatürlichen auch Anschlussmöglichkeiten für esoterische Gruppierungen, die sie verehren. Ich habe erst letztes Jahr gelesen, dass Armin Rohde Greta Thunberg bezeichnet hat als die moderne Jeanne d'Arc. Man sieht, diese Figur ist einfach sehr vielfältig deutbar und das hat sich in Roman und Film eben auch sehr deutlich bei unseren Forschungen gezeigt.
Zur Ikone stilisiert wurde sie zum Beispiel 1948 von Hollywood-Regisseur Victor Fleming. Für seinen Monumentalstreifen Joan of Arc holte er sich Ingrid Bergman für die Hauptrolle vor die Kamera. In emotionsgeladenen Bildern verkörpert die schwedische Schauspielerin Jeanne d'Arc als schöne, unnahbar und entrückt wirkende Kriegsheldin, die schließlich als Opfer politischer Intrigen auf dem Scheiterhaufen endet. 20 Jahre zuvor zeigt Karl Theodor Dreyer in seinem Stummfilm La Passion de Jeanne d'Arc eine fast biblische Ausrichtung des Stoffes, bei der er seine Hauptdarstellerin Maria Falconetti eine Dornenkrone tragen lässt.
Hier repräsentiert Jeanne d'Arc Christus gleich das Leiden der Menschheit. Und eigentlich jenseits aller nationaler Zuschreibungen sehen wir hier eine Jeanne d'Arc als Inkarnation des Leidens an sich. Und auch gerade kürzlich gab es in Frankreich eine neue Verfilmung von Bruno Dumont, ein Zweiteiler, der die Figur Jeanne d'Arc in eine kindliche Jeannette und in eine Jeanne zerfallen lässt. Und man sieht, dass also auch noch bis in unsere jüngste Vergangenheit hinein Jeanne d'Arc auf den Kinoleinwänden präsent ist.
Alfred Schmitz über die Bedeutung von Jeanne d'Arc zwischen Mythos und historischen Fakten. Pandemie fordert von uns allen eine Menge ab. An Geduld, Rücksicht und Achtsamkeit im Alltag. Das kann den einen oder anderen durchaus auch einmal misslich stimmen, besonders in der dunklen Jahreszeit. Viele sind da froh, wenn sie mal ein lustiges Video von Freunden geschickt bekommen, das beispielsweise die unterschiedlichen Kontaktregeln der Bundesländer aufs Korn nimmt. Oder sie lassen sich vom Fernsehen mit Satire- und Comedy-Formaten erheitern. Denn schließlich heißt es ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Grund genug für Theresa Bohrer, die gesellschaftliche Bedeutung von Humor genauer unter die wissenschaftliche Lupe zu nehmen.
Hallo und herzlich willkommen zur Heute-Show. Top-Thema heute: Hilfe, mein Lockdown wird schon wieder hart.
Gerade in Krisenzeiten wimmelt es nur so von Witzen und Satire. Auch die Corona-Pandemie bietet jede Menge Stoff für Komik, bestätigt Dr. Dietmar Jacobs, der als Fernsehautor unter anderem für die Satire-Sendungen Extra 3, Heute Show und Mitternachtsspitzen schreibt.
Ich glaube, dass es bei Corona eher darum geht, wie gehen wir gesellschaftlich mit dieser Pandemie um? Was macht der Lockdown mit einem? Das finde ich zum Beispiel ein Quell für Komik. Aber eben auch die Frage der Beobachtung der politischen Handlungsführer, zu sagen, wo verstehe ich ihre Aktionen nicht mehr? Wo bin ich der Meinung, dass man anders hätte handeln müssen?
Dass in Krisen nicht alles einwandfrei abläuft, ist vorprogrammiert. Es sei, so Jacobs, in der Satire üblich, solche Missstände zu kritisieren.
Also als Satireautor ist man ja oft mit Krisensituationen befasst. Und es ist ein bisschen das Wesen von Satire, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht richtig gut funktionieren auf der Welt.
Dazu zählt für Jacobs zum Beispiel die personelle Situation im Gesundheitswesen, wie er in einem von ihm geschriebenen Gag für die WDR-Mitternachtsspitzen kritisiert.
Jetzt wird gerade alles rekrutiert, was noch stehen kann. Pfleger in Rente, sogar alte, pensionierte Ärzte. Wir haben inzwischen Ärzte, die kennen nicht nur den Eid des Hippokrates, die haben mit dem zusammen studiert.
Witze haben in schwierigen Zeiten nicht nur die Funktion, Systeme zu kritisieren, sondern geben auch die Möglichkeit, eine Auszeit von der bedrückenden Realität zu nehmen, beschreibt Professor Lars Koch, Medien- und Literaturwissenschaftler an der TU Dresden. Er forscht unter anderem zur gesellschaftlichen Funktion von Humor und Witzen.
Es gibt auf jeden Fall auch so ein sich distanzieren vom Absolutismus der Wirklichkeit. Dann denken Sie an Katastrophen, an schlimme Dinge, die passieren. Und wenn man dann trotzdem noch schafft, irgendwie zumindest punktuell für einen Moment darüber zu lachen, emanzipiert sich das Ich quasi für diesen kleinen Moment aus diesem Verhängniszusammenhang.
Lars Koch beschreibt auch, dass wenn man über sich selbst lachen kann, dies eine Form von Selbsterkenntnis und Reflexion bedeutet. Humor tut uns also, auch in schweren Zeiten, gut. Dass Lachen zahlreiche positive Effekte auf die Psyche hat, konstatiert auch Willibald Ruch, Professor für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik an der Universität Zürich, der unter anderem zu Lachen und Humor forscht.
Wir können mit Humor Stress regulieren, wir können unsere negativen Emotionen runterschrauben und wir erhöhen positive Emotionen.
Ebenfalls nachgewiesen, Lachen senke sogar die physische Schmerzschwelle. In einem Experiment hatten laut Ruch Probanden, die gelacht haben, eine höhere Schmerztoleranz als die, die ernst blieben. Der Psychologe zeigt auf, dass selbst in den dunkelsten Zeiten der Vergangenheit der Humor nicht ausblieb.
Humor tritt ja von alleine schon auf, wie Humor halt auch immer auftritt, wenn Menschen in großen Belastungssituationen sind. Sei es zum Beispiel, wie von Viktor Frankl dokumentiert, im Konzentrationslager, aber auch Kriegsgefangene, Amerikaner, die im Koreakrieg interniert waren, die berichten alle, dass Humor eine Rolle gespielt hat und insbesondere die Personen, die diese Zeit besser überstanden haben, sagen ja, die konnten in der Zeit auch lachen. Also negative Ereignisse triggern Humor relativ automatisch.
Der von Willibald Ruch erwähnte Viktor Frankl war ein österreichischer Neurologe und Psychiater. Wegen seiner jüdischen Abstammung wurde er 1944 ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht. In seinem Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen – Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager« – verarbeitet er seine Eindrücke aus Auschwitz und dokumentiert, welche Funktion er Humor im KZ zuschreibt.
Ist es schon erstaunlich genug für den Außenstehenden, dass es im Konzentrationslager so etwas wie Natur- oder Kunsterleben gibt, so mag es noch erstaunlicher klingen, wenn ich sage, dass es dort auch Humor gibt. Freilich wiederum nur in Ansätzen und wenn, dann natürlich nur für Sekunden oder Minuten. Auch der Humor ist eine Waffe der Seele im Kampf um ihre Selbsterhaltung. Ist es doch bekannt, dass der Humor wie kaum sonst etwas im menschlichen Dasein geeignet ist, Distanz zu schaffen und sich über die Situation zu stellen, wenn auch nur, wie gesagt, für Sekunden.
Auch der Medien- und Literaturwissenschaftler Lars Koch verweist auf Formen von jüdischem Humor im Holocaust und auch danach. Später im 20. Jahrhundert bekam die Satire in Ostdeutschland eine besondere Bedeutung. Satireautor Dietmar Jacobs hat etwa zum Thema Kabarett in der DDR promoviert. Die Mechanismen des Humors seien ähnlich gewesen wie im Westen. Direkte Kritik an Institutionen oder Personen war aber nicht möglich. Vielmehr war diese zwischen den Zeilen zu finden und das Publikum war darauf sensibilisiert, zwischen den Zeilen zu lesen. Das gelang aber nicht immer. Manche Programme wurden umgeschrieben, andere sogar gänzlich verboten. Heutzutage können alle jederzeit alles sagen. Und das tun Comedy- und Satireformate auch. So etwa die ZDF-Sendung Heute Show, die die Bundesregierung parodiert.
Mach doch einfach Kniebeugen und klatsch in die Hände. Sofort ist man weniger einsam. Alleinerziehend und schon wieder Homeschooling? Kleiner Tipp, Kniebeugen helfen immer, besonders zusammen mit Händeklatschen. Mal wieder 14-Stunden-Schicht im schon vor Jahren kaputt gesparten Krankenhaus. Weißt du, was du jetzt brauchst? Genau, sofort geht's dir besser. Gern geschehen. Deine Bundesregierung.
Doch nicht nur, was gesagt wird, auch wer es sagt, sei ein wichtiger Aspekt, findet Lars Koch.
Wer hat die Lizenz zu sprechen und wer spricht für wen, also wer veralbert wen? Das ist, glaube ich, irgendwie was, was man immer ins Kalkül mit einbeziehen muss.
Andere zu veralbern, also Spott, sei laut Koch der signifikanteste Bestandteil der heutigen Komik. Gemeinsam Lachende lachen also vor allem über andere und setzen diese damit herab. Daher kommt es auch, dass manche Witze makaber wirken. Einige bekannte Comedians geraten immer wieder in Kritik, weil ihre Gags in den Augen des Publikums Grenzen überschreiten. Doch wo liegen diese? Autor Dietmar Jacobs beschreibt, was für ihn zu weit geht.
Die Grenze von Satire ist für mich da erreicht, wo es sozusagen um schwer betroffene Leute geht, wo es um Schwächere geht, wo es um großes Leid geht. Darüber macht man selbstverständlich keine Witze. Das alles verbietet sich für mich als Satiriker.
Doch nicht alle, die Witze verfassen, gehen gewissenhaft damit um, so der Medienwissenschaftler Koch.
Was, glaube ich, im Moment sehr signifikant ist, ist dann doch so eine sehr zynische und fast bösartige, nihilistische Form von Humor, die dann überhaupt keine Grenzen mehr kennt. Das hat ganz oft zu tun natürlich mit einer Internetkultur, wo dann alles und jeder dem Spott, dem bösartigen Spott preisgegeben wird.
Insbesondere in sozialen Medien hat sich eine neue Form von Humor entwickelt. Die Witze werden hierbei nicht mehr ausschließlich von etablierten Comedians veröffentlicht, sondern von allen Userinnen und Usern. Darunter, so Koch, teils auch radikale Rechte oder Menschen, die Verschwörungserzählungen reproduzieren. Dietmar Jacobs sieht einen entscheidenden Unterschied zwischen den Witzen im Fernsehen und im Internet.
Im Fernsehen, da laufen sozusagen mehr Mechanismen von Prüfungen von einem Witz. Und zwar nicht im Sinne von Gesinnungsprüfung eines Witzes, sondern es schauen einfach mehr Menschen drauf, weil man in der Regel Redaktionen hat, viele Autoren hat, Regisseure hat, die draufschauen. Im Internet ist natürlich so, jeder, der irgendeine Idee hat, kann die reinstellen und dann ist sie erstmal öffentlich.
Unabhängig davon, von wem Witze stammen, haben sie die Fähigkeit, sozial zu verbinden. Medienwissenschaftler Lars Koch meint,
dass Humor immer eine inklusive Dimension hat, insofern er Gemeinschaft stiftet. Die Lachenden kommen zusammen, lachen miteinander und verständigen sich im gemeinsamen Lachen über implizite Normvorstellungen. Also insofern ist das Lachen, ist der Humor auf jeden Fall sowas wie eine Kulturtechnik des sozialen Ausgleichs, des Dialogs.
Und auch Autor Dietmar Jacobs geht auf das gemeinschaftsfördernde Moment ein. Er unterscheidet zwischen der Satire der Fragen und der Satire der Antworten.
Satire der Antworten stellt sich hin und sagt, wir wissen genau, wie es geht und jetzt hacken wir auf alles drauf, was nicht so ist wie unsere Meinung. Und Satire der Fragen heißt für mich, dass man die eigene Unsicherheit auch mit reinträgt in die Satire und sagt, ich weiß es auch nicht so genau, ich bin so wie ihr. Aber ich denke mir jetzt mal was, wie es vielleicht sein könnte. Und in diesem Moment finde ich Satire auch tatsächlich demokratiefördernd, weil sie Diskurse fördert.
Demokratiefördernd, gemeinschaftsstiftend, stressregulierend. Die Experten sind sich einig. Solange niemand verletzt wird, ist Humor in schwierigen Zeiten nicht nur erlaubt, sondern sogar sehr hilfreich.
Kant ein Rassist? Diese Frage ist gleichzeitig der Titel einer Online-Vorlesungsreihe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in diesem Wintersemester. Der Philosoph Immanuel Kant ist nicht nur bekannt als Autor epochaler Werke wie Kritik der praktischen Vernunft oder Zum ewigen Frieden. In seinen Werken gibt es auch ernstzunehmende Hinweise auf rassistische Passagen. Das zeigen WissenschaftlerInnen in dieser Vorlesungsreihe. Grund genug für uns, dieser Frage Kant ein Rassist in einer kleinen Berichterstattungsreihe nachzugehen. Im Dezember lief der erste Beitrag dazu von Andreas Beckmann, den Sie online noch nachhören können. Heute gibt er uns einen Zwischenbericht.
Unter den Zuckerinseln sind einige von beträchtlicher Größe, zum Beispiel Kuba. Weit wichtiger ist Santo Domingo. Auf dem französischen Teil allein sind 350.000 Sklaven. Die Zahl ist der eigentliche Maßstab des Reichtums.
Nicht nur in seiner Beschreibung von Haiti, des französischen Teils der Zuckerinsel Santo Domingo im Jahre 1782, sondern in seinem gesamten Frühwerk exponiert sich Immanuel Kant als geradezu schamloser Apologet des europäischen Kolonialismus, berichtet Pauline Kleingeld, Philosophiehistorikerin an der Universität Groningen in den Niederlanden.
Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein, dass Kant die Sklaverei verteidigt hat?
Wie alle mehr oder weniger aufgeklärten Europäer im 18. Jahrhundert war auch Kant im Rassedenken verhaftet.
Kant beruft sich auf diese Rassenhierarchie, wenn er die europäische Kolonialherrschaft befürwortet. Er behauptet, dass die Völker Indiens unter europäischer Herrschaft viel glücklicher wären.
Wissenschaftsgeschichtlich betrachtet lebte Kant in jener Epoche, in der die Europäer aufhörten, den Menschen als Geschöpf Gottes zu betrachten. Sie begannen zu verstehen, dass er aus der Evolution hervorgegangen und biologisch mit Tieren verwandt war, erklärt der Historiker Uffe Jensen, stellvertretender Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin.
Interessant ist, finde ich hierbei, dass dadurch auch eine Debatte über die Grenzen des Menschlichen entsteht. Wo hört eigentlich das Menschsein auf und wo beginnt das Tier? Die ganzen Debatten, die es dann über bestimmte vermeintliche afrikanische Stämme oder eben afrikanische Gruppen, die man als Zwischenkategorie, zwischen Mensch und Tier etabliert.
Eine solche Zwischenkategorie für möglich zu halten, erschien damals naheliegend. Die Wissenschaft versuchte ja gerade, den Übergang vom Tier zum Menschen zu entschlüsseln. Gleichzeitig entdeckten die Europäer bei ihren Expansionsbestrebungen auf der Südhalbkugel, dass es etwas gab, was man heute Diversität nennt. Menschen also, die Kulturen entwickelt hatten, die den Weißen völlig fremd waren und die meistens eine dunkle Hautfarbe zeigten.
Da es aber diese Diversität gibt, scheint es mir sinnvoll zu sagen, dass hier ein wissenschaftliches Fragen nach diesen Unterscheidungen zumindest historisch erklärlich ist, auch wenn wir das moralisch aus heutiger Sicht ablehnen.
Die moralische Verwerflichkeit des daraus resultierenden Rassedenkens erkannte Immanuel Kant zunächst nicht. Im Gegenteil, er beteiligte sich an der im 18. Jahrhundert üblichen Klassifizierung von Menschen. Die Ureinwohner Amerikas standen für ihn auf der alleruntersten Stufe, weil sie nicht einmal zu Sklavendiensten taugten. Anders als die Afrikaner auf den Zuckerinseln.
Die Mandinke sind die allerbeliebtesten, weil sie die arbeitsamsten sind. Diese sucht man vorzüglich zu Sklaven, weil diese in der größten Hitze Arbeit vertragen, die kein Mensch aushalten kann.
Wenn das kein Mensch aushalten kann, dann erscheinen die, die diese Arbeit trotzdem schaffen, logischerweise nicht als Menschen. Kant reproduzierte hier ganz offen den brutalen Rassismus seiner Zeit. Das schien ihm nicht im Widerspruch zu dem von ihm gleichzeitig propagierten Universalismus zu stehen. Also zu der Erkenntnis, dass alle Menschen gleich sind. Kant kannte ausschließlich weiße Menschen. Was er über andere zu wissen glaubte, entnahm er Berichten von Kolonisatoren oder Missionaren, deren Weltbild immer rassistischer wurde, je mehr sie sich fremde Kontinente unterwarfen, sagt Uffe Jensen.
Durch das Zusammenspiel von Expansion, Sklaverei und Kolonialismus auf der einen und Rassedenken auf der anderen Seite wurde sozusagen die vermeintliche Minderwertigkeit von anderen nicht-europäischen Rassen sichtbarer. Und Sklaverei kann man ja auch so verstehen, dass Sklaverei dazu geführt hat, die durchaus sehr individuellen und kulturell sehr unterschiedlich geprägten Menschen aus Afrika zu generalisieren. Die erschienen dann plötzlich natürlich spätestens auf dem Sklavenschiff als alle ähnlich, irgendwie gleich, weil die Sklaverei sie sozusagen enthumanisiert und damit in gewisser Hinsicht auch gleicher macht.
Universalismus und Rassedenken gingen damals Hand in Hand. Uffe Jensen hält es für möglich, dass das im heutigen Wissenschaftsbetrieb immer noch passieren kann.
Es scheint mir oft, dass noch in der Art und Weise, wie wir heute den revolutionären Universalismus des 18. Jahrhunderts erinnern, nämlich indem wir vor allem an die Errungenschaften der amerikanischen und der französischen Revolution erinnern, selbst darin scheint mir immer noch die Ungleichheit enthalten zu sein, weil wir nämlich so gut wie nie an die haitianische Revolution von 1791 erinnern, die ja als Sklavenaufstand entstand und denselben aufklärischen Universalismus schon für die damaligen Objekte des Rassedenkens in Anspruch nahm.
Genau das hatte Kant offenbar begriffen. Als die schwarzen Menschen sich gegen ihre Verdinglichung und Entmenschlichung durch die Sklavenhalter erhoben, erkannte Kant, dass sie Menschen waren. Nur ein Jahr nach der Revolution in Haiti schrieb er in »Zum ewigen Frieden« wieder über die Zuckerinseln. Aber diesmal ganz anders, berichtet Pauline Kleingeld.
Anstatt Informationen über die Art von Sklaven zu geben, die für die Arbeit in diesen Kolonien am nützlichsten sind, verurteilt Kant nun das europäische Verhalten auf eben dieselben Inseln als grausam und verwerflich.
Das Ärgste hierbei, oder aus dem Standpunkt des moralischen Richters betrachtet das Beste, ist, dass sie dieser Gewalttätigkeit nicht einmal froh werden, dass all diese Handlungsgesellschaften auf dem Punkte des nahen Umsturzes stehen, dass die Zuckerinseln, dieser Sitz der allergrausamsten und ausgedachtesten Sklaverei, keinen Ertrag mehr abwerfen.
Kant sah nicht nur den ökonomischen, sondern vor allem den moralischen Bankrott der Kolonisatoren und wurde zu einem ihrer frühesten intellektuellen Widersacher. Insofern könnte man die Frage, ob er ein Rassist war, mit einem schlichten Ja-Aber beantworten. Er war es zunächst, aber er hat sich zum Schluss geläutert. Doch so einfach ist es nicht, schränkt Pauline Kleingeld ein.
Der Grund hierfür besteht nicht nur darin, dass Kant seine Stellung zum Geschlechterverhältnis nie verbessert hat, sondern auch darin, dass der Kant der Kritik der praktischen Vernunft nach wie vor der Kant der Rassenhierarchie ist. Wir sollten uns als philosophische Leser dazu verhalten.
Noch bis Ende des Monats beschäftigen sich verschiedene Wissenschaftler mit Kants Schriften. Am 25. Februar können Sie dann den Abschlussbericht von Andreas Beckmann hier bei uns in Aus Kultur und Sozialwissenschaften hören. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wird jedes Jahr in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Jürgen Habermas, Susanne Sonntag und Navid Kermani sind nur einige der bekannten Autoren, die dort ausgezeichnet wurden. Die Kirche wird dann auch meist im Fernsehen kurz für jeden sichtbar. Aber die Paulskirche im Herzen Frankfurts ist mehr als ein würdevoller Ort für Prämierungen. In dem klassizistischen Rundbau tagten 1848 bis 1849 die Delegierten der Frankfurter Nationalversammlung, der ersten Volksvertretung für ganz Deutschland. Nun ist das Gebäude renovierungsbedürftig und gleichzeitig überlegt man in Fachkreisen, wie dort Demokratiegeschichte eindringlicher als bisher vermittelt werden kann. Mehr zum Stand der Diskussion hören Sie jetzt von Eva-Maria Götz.
Die bundesrepublikanische Demokratie ist symbolarm. Hat sich nie besonders um Selbstinszenierung und Pomp gekümmert,
sagt Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler und Mitglied der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier berufenen Expertengruppe, die bis 2022 ein Perspektivkonzept für die Paulskirche ausarbeiten soll. Die vermeintliche Leerstelle in der bundesrepublikanischen Gedenkstättenlandschaft könnte dann geschlossen werden. Allerdings beklagt Münkler:
Das Problem ist die Art und Weise, wie 1948 die Paulskirche wiedererrichtet und dann eingeweiht worden ist, hat keinen Ort geschaffen, der 1848-49, also die Ereignisse der Revolution, die Beratung über eine Verfassung, die Erklärung der Bürgerrechte ersichtbar, erfahrbar macht.
Der Ort, an dem sich 1848 die Abgeordneten der Nationalversammlung trafen, um erstmals ein geeintes deutsches Reich mit demokratischer Verfassung auf den Weg zu bringen, brannte im Bombenhagel im März 1944 vollständig aus. Nur die Außenmauern und der angrenzende Turm blieben übrig. Der Wiederaufbau des klassizistischen Gebäudes wurde im Inneren betont sachlich angelegt. Ein nüchterner Versammlungsort entstand, kein Monument des Gedenkens. Nun müssen der Bund als großzügiger Geldgeber und die Stadt Frankfurt als Eigentümerin eine Entscheidung darüber treffen, wie die stark renovierungsbedürftige Immobilie saniert wird. Im Jetzt-Zustand oder aber mit historisierenden Elementen und einem angrenzenden Demokratiemuseum. Doch an was genau soll erinnert werden? Ist die Bedeutung des ersten deutschen Parlaments für die Entwicklung der Demokratie ausreichend? Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen.
Nämlich erstens, Paulskirche war ein Professorenparlament und was haben die gemacht? Geredet. Hinbekommen haben sie eigentlich nichts. Und als sie nach Berlin gegangen sind, um dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Die Kaiserkrone anzudienen, hat er sie abgelehnt, weil sie mit dem Ludergeruch der Revolution, wie er sich ausgedrückt hat, behaftet sei. Und die linke Erzählung sagt, 48, gemessen an der französischen Revolution von 1789, war ein sehr zaghafter, zu keinem Zeitpunkt erfolgreicher und dann auch gescheiterter Versuch. Und das ist eigentlich nur eine einzige Peinlichkeit. Da müssen wir jetzt sozusagen nicht die große Trommel für rühren.
Dieser relativierenden Sichtweise müsse man etwas entgegensetzen. Sonst bliebe nach der ebenfalls gescheiterten Weimarer Republik und dem Ende der nur dem Namen nach Deutschen Demokratischen Republik DDR nur die Bundesrepublik als erfolgreiche Demokratie übrig. Und schließlich?
Die Verfassung, die in Frankfurt ausgearbeitet worden ist, hat in modifizierter Form erst in die Verfassung des Reiches, dann vor allen Dingen aber in die Weimarer Verfassung und schließlich auch in das Grundgesetz der Bundesrepublik Eingang gefunden.
Die Ankündigung, dass man gewissermaßen die Erfolgsgeschichte der Demokratie in den Vordergrund rücken möchte, das ist für uns eben einer der Anlässe gewesen, hier sozusagen doch eher kritischer drüber nachdenken zu wollen.
Bringt sich nun Christoph Cornelissen in die Debatte ein. Der Professor für Neueste Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt hat gemeinsam mit seinem Kollegen Dirk van Laak, Professor für die Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts an der Universität Leipzig, ein Papier verfasst. Ihre Befürchtung?
Dass im Hinblick auf den Umbau die Neustrukturierung der Ausstellung in der Paulskirche, überhaupt den Umgang mit Orten der Demokratie in Deutschland, doch dieser Weihestättencharakter möglicherweise Überhand gewinnen könnte.
Man müsste auf jeden Fall verhindern, dass es gewissermaßen einer älteren Auffassung von Gedenken und Bestätigung entspricht, womöglich noch mit nationalstaatlicher Komponente.
Ergänzt Dirk van Laak. Denn ein Ort für die Demokratie dürfe nicht, Zitat, den Geist einer harmonisierenden Geschichtspolitik atmen, er müsse vielmehr
darauf hinweisen und immer wieder variieren, dass man sich auseinandersetzen muss, dass man sich engagieren muss, wenn man was verändern will, dass auch die Dinge nicht immer zum Guten laufen, dass Gewinner auch Verlierer hervorbringen.
Der aktuelle Streit um Einschränkungen der Grundrechte müsse dort ebenso thematisiert werden wie der Umgang mit extremistischen Parteien. Demokratie könne man nicht in einem Museum erfahrbar machen, sondern nur über den Blick auf die Herausforderungen, denen sie permanent ausgesetzt sei.
Also mit Herausforderungen an die Demokratie meinen wir den Sachverhalt, dass Demokratien immer umkämpfte politische Ordnungen waren und sind. Das heißt, dass sozusagen der Streit natürlich zur Demokratie gehört, der Streit, die Diskussion, auch die heftige Auseinandersetzung, die reguliert wird in der Regel durch natürlich auch entsprechende parlamentarische Verfahrensordnung und öffentliche Verfahrensregeln. Also Demokratie ist eben nicht einfach sozusagen eine selbstverständliche und in sich ruhende Angelegenheit.
Cornelissen und van Laak halten es für falsch, sich nur auf Frankfurt als Gedenkort für Demokratiegeschichte zu fokussieren. Dass auch in Leipzig schon seit Jahren über ein Haus der Demokratie nachgedacht werde, solle man zum Anlass nehmen, beide Orte, Frankfurt und Leipzig, konzeptionell zusammenzudenken und jetzt schon eine Diagonale der Demokratie entwerfen. Christoph Cornelissen.
Frankfurt und Leipzig haben vieles gemeinsam. Sie sind eben Orte der Revolution. Leipzig als Ort der Montagsdemonstrationen, Frankfurt als Ort der Paulskirche. Beide Orte verbinden aber viele andere Dinge, die Entwicklungsgeschichte, ihre auch demokratischen Entwicklungsgeschichte und dann eben den Orten führender intellektueller Zentren, Bibliotheken, als Gerichtsorte und vielem anderen mehr, die sozusagen Querverbindungen zu erkennen geben und dann eben auch begreifen lassen, warum an diesen Orten in spezifischen historischen Epochen, eben im 19. und 20. Jahrhundert, der demokratische Geist besonders wirksam gewesen ist und hier eben dann auch förmlich zum Ausbruch kommen konnte.
Von dieser inhaltlichen Verbindung beider Gedenkstätten könne Frankfurt nur profitieren, sei doch die Erinnerung an den Kampf um Demokratie in Leipzig viel präsenter als in Frankfurt. Diese Diagonale der Demokratie ließe sich aber auch verlängern hin zu anderen für die Entwicklung der Demokratie relevanten Städten. Zum Beispiel Orten wie dem Hambacher Schloss oder dem Rastatter Museum für die Freiheitsbewegung während der Badischen Revolution 1848. Beides Gedenkstätten, die allerdings sowieso schon in einer Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte verbunden sind.
Wenngleich man nicht übersehen kann, dass eben seit den letzten 40, 50 Jahren da eben auch vieles sich gewandelt hat. Vor dem Hintergrund erschien es dem Kollegen Laak und mir sinnvoll, stärker über ein sozusagen doch institutionalisiertes Netzwerk historischer Orte nachzudenken, das mit Hilfe der natürlich dafür notwendigen Fördermaßnahmen des Bundes und des Landes oder auch der Bundesländer die Chance erhält, sozusagen demokratische Erinnerungen, demokratisches Erbe in der Öffentlichkeit in einer Weise zur Anschauung zu bringen, die unseren Sehgewohnheiten der Gegenwart und auch der mittleren Zukunft entgegenkommt, also die wirklich modernisiert werden müssen.
Und auch die Entwicklung der europäischen Demokratie dürfe bei der Gestaltung eines oder mehrerer Gedenkorte nicht außer Acht gelassen werden. Dirk van Laak.
Also als Leipziger denkt man immer auch an Danzig. Da gibt es auch enge Verknüpfungen und Beziehungen zwischen den beiden Städten, weil Danzig natürlich der ostdeutschen Bewegung vorangegangen ist. Die Solidarność-Bewegung 1980, 81 hat sich dort etabliert. Insofern ist da der ganze Aufbruch in Ostdeutschland zu lokalisieren.
Eine breite und öffentlich geführte gesellschaftliche Diskussion darüber, wie und wo man eine Staatsform wie die Demokratie und deren Geschichte darstellen und würdigen könne, wünschen sich die beiden Historiker. Denkbar sei dabei auch eine Debatte im Bundestag über die bis dahin gesammelten Ideen. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler steht den Vorschlägen der beiden Kollegen zwar skeptisch gegenüber.
Ich will nicht in Abrede stellen, dass Leipzig dabei eine Rolle spielen muss und bedeutsam ist, aber eine Achse Frankfurt-Leipzig ist, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt angedacht worden und würde auch eine eigentümlich aktualistische Schieflage ins Spiel bringen.
Aber auch er sagt,
ja, es gibt so etwas wie einen roten Faden, der von der Paulskirche bis heute in den Bundestag hineinreicht.
Zum Stand der Diskussion um die Zukunft der Paulskirche berichtete Eva-Maria Götz. Gleich hören Sie die Jazz Facts. Viel Freude dabei und einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Bettina Köster.